Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Ausgabe und es haben sich jede Menge Themen angesammelt. Wir haben einige Jubiläen, was Spieler betrifft, Punkte, Coaches. Wir haben einige Debüts auch von Spielern, die rübergekommen sind aus Europa. Wir haben natürlich wieder das Thema Department of Player Safety. Wir haben die ersten Teams, die sich qualifiziert haben für die NHL Playoffs 2026. Wir haben eine Division, die einer Kissenschlacht ähnelt und vielleicht noch das ein oder andere mehr. Und mit dem Thema das ein oder andere mehr, mit dem möchte ich beginnen. Die NHL hatte ja schon bekannt gegeben, dass es zwei Spiele in der Global Series Germany in Düsseldorf geben wird. Die Partien zwischen den Ottawa Senators und den Chicago Blackhawks. Dazu übrigens die Info, weil auch die Frage von einigen von euch kam, der Vorverkauf. Der beginnt morgen am Donnerstag, den 26.03. ab 10 Uhr. Und der offizielle Vorverkauf beginnt am Freitag, den 27.03. ab 10 Uhr. Ich kann euch nicht sagen, wo der Unterschied zwischen dem Vorvorverkauf und dem Vorverkauf liegt. Ich äußere mich jetzt auch besser nicht dazu, wie das Ganze auch wieder sehr gut kommuniziert wurde. Aber was viel, viel positiver ist aus europäischer Sicht, auch aus deutscher Sicht, es wird einen weiteren Standort für Global Series Games geben. Und zwar ist das Helsinki am 12. Und am 14. November finden zwei Spiele statt in Helsinki. Und zwar sind das zwei Partien zwischen den Carolina Hurricanes und den Seattle Kraken mit hoffentlich dann Philipp Grubauer. Ich kann euch auch schon was zu den Anstoßzeiten jeweils sagen. Und zwar ist es so, dass die Spiele in Helsinki beginnen um 20 Uhr und um 21 Uhr deutscher Zeit müsste das sein. Also am 12. November um 20 Uhr, am 14. November um 21 Uhr deutscher Zeit. Und zu den Spielen in Düsseldorf, das noch als ergänzende Informationen. Das Freitagsspiel am 18. Dezember, das beginnt um 19 Uhr. Und das Sonntagsspiel, das beginnt um 14 Uhr, also eines am Freitagabend, eines am Sonntagnachmittag in der Global Series. Ich finde es sehr, sehr gut, dass sie eben nicht nur nach Deutschland kommen, sondern dann auch noch einen zweiten europäischen Standort besuchen in dem Fall und dass man da eben schon merkt, okay, Europa ist jetzt wirklich ein Gebiet, wo sie regelmäßig hinwollen. Nicht nur eine Halle, nicht nur ein Standort. Ich hatte in der letzten Folge drüber geredet, dass der World Cup of Hockey nach Prag vergeben wurde. Das ist der europäische Standort. Also auch da an der Stelle eben ein dritter Standort. Und Stockholm, Göteborg sind bekannt, Tampere ist bekannt. Also es werden immer mehr Städte in Europa, wo die NHL zu Gast ist. Und in dem Fall dann jetzt vier Global Series Games in der nächsten Spielzeit. Zwei in Helsinki und zwei in Düsseldorf. Und an der Stelle auch gleich von mir eine kleine Ankündigung. Ich werde wahrscheinlich für beide Partien zusammen eine Aktion starten, wo ihr was mit in den Topf zahlen könnt, um die Reisekosten ein bisschen erträglicher für mich zu gestalten. Ihr kennt natürlich das Thema, gibt immer hinten auch im Outro die Informationen, aber an der Stelle würde ich tatsächlich speziell für die Global Series Games im November, Dezember vielleicht sogar einen gemeinsamen Topf dann eben entsprechend dort aufstellen, wo ihr dann einzahlen könnt. Aber die Details dazu werde ich dann in den nächsten Wochen auch bekannt geben, wenn das Ganze dann eben auch eingerichtet ist. Nur so viel, ich finde es sehr gut, auch die Teams, die kommen, verschiedene Teams, Carolina ist natürlich auch mit Finnen geprägt, eben entsprechend die Seattle Kraken auch. Seattle das erste Mal außerhalb von Europa im Einsatz, also auch das ist da eben, finde ich, was ganz, ganz Besonderes. Auch das wird sicherlich ein Thema sein. Da muss ich auch nochmal rausfinden, wie die NHL diese Regelung schafft. Es wird auch sicherlich ein Thema sein, zum Beispiel auch in Düsseldorf, wessen Heimspiele das denn sind. Und da kann man vielleicht auch dann nochmal Schlüsse draus ziehen, wie wichtig die Liga das nimmt. Denn zum Beispiel die Heimspiele der Toronto Maple Leafs, die sind sehr, sehr wichtig, weil da sehr, sehr viele Einnahmen sind. Deswegen war es zum Beispiel so, als die in Stockholm zu Gast waren, hatten sie zwar zwei Partien, beide waren aber auswärts offiziell, weil eben entsprechend ein Spiel der Toronto Maple Leafs richtig Geld in die Kasse bringt der NHL. Und das ist dann natürlich auch wieder wichtig für den Salary Cap. Warten wir mal ab, wie das dann bei der Global Series sein wird im November und im Dezember. Das also die Informationen dazu. Das Thema Meilensteine ist das nächste, auf das ich eingehen möchte. Und da fangen wir an mit Chris Letang, der dreifache Stanley Cup Champion. Der hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 800 Punkte vollgemacht. Er ist der 21. Verteidiger in der NHL-Geschichte, dem das Ganze gelungen ist. Allerdings war es nicht so ein tolles Jubiläum, was das Spiel betrifft. Sie haben 2-6 verloren gegen die Avalanche, relativ schlecht gegen Ende des ersten Drittels gespielt. Ansonsten war das ein guter Auftakt von Pittsburgh, aber dann eben die Partie verloren. Und Chris Letang aber trotzdem in diesem Spiel eben dann mit diesem Meilenstein 800 Punkte. Und es gab noch einen weiteren Spieler, der das 800-Punkte-Plateau erreicht hat, und zwar Ryan Nugent-Hopkins von den Edmonton Oilers. Dem gelang das im Spiel gegen die Utah Mammoth, jetzt eben quasi letzte Nacht. Und er hat da 1021 Spiele für gebraucht, 289 Tore aktuell, 511 Vorlagen. Also er auch im 800er-Club. Und im gleichen Spiel hat Connor McDavid die 1200-Punkte-Marke vollgemacht. Er ist der drittschnellste Spieler in der Geschichte der Liga. Er hat 784 Partien dafür gebraucht. Wayne Gretzky 504 Spiele und Mario Lemieux 593 Spiele. Und er hat 400 Tore ebenfalls vollgemacht. Er hat zwei Tore gemacht in dem Spiel, wo Ryan Nugent-Hopkins gegen Utah auch seine 800 Punkte vollgemacht hat, hat McDavid zwei Tore gemacht. Das ist auch das 400. Tor gewesen in seiner Karriere. Und im Grunde ist er im Moment eine One-Man-Show. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich hatte ja über die Verletzung von Leon Dreiseitel berichtet. Der war tatsächlich am Wochenende in Deutschland. Der war in München. Der war bei Dr. Müller-Wohlfahrt, dem Doktor der Stars und Starspieler in vielen, vielen Sportarten. Und Dreisattel hat sich dort behandeln lassen, war dann auch beim Spiel der Bayern gegen Union Berlin und hat danach Michi Leopold ein kurzes Interview gegeben. Und das fand ich zumindest schon mal recht interessant, weil er auf die Frage, wann er denn zurückkehren kann oder wie lange das dauert, hat er dann geantwortet, naja, ich hoffe, dass wir dann noch in den Playoffs drin sind und dass ich dann wieder eingreifen kann. Also das klang schon etwas anders, als er fällt bis zum Saisonende aus. Ich glaube, es ist an der Stelle noch nicht ganz klar, wie lange er denn wirklich ausfallen wird und ob diese Verletzung, die er da wahrscheinlich am Knie hat, nicht doch eben auch bis in die Playoffs reinreichen kann. Also da, ja, werden so ein bisschen Erinnerungen wach an letztes Jahr, wo das ja mit Matthias Ekholm ähnlich war, wo am Anfang, glaube ich, auch Aussagen getätigt wurden, dass der relativ schnell wieder dabei ist und am Ende hat er dann fast die gesamten Playoffs verpasst. Also aus deutscher Sicht und aus Oilers Sicht Daumen drücken, dass Leon Dreiseitel möglichst dann zu Beginn der Playoffs mit dabei ist. Und Playoffs sind ein gutes Stichwort und dann ziehe ich mal das Thema eigentlich so ein Stück weit vor, denn ich habe ja vorhin angedeutet, eine Division, die ist wie so eine Kissenschlacht. Das hat zumindest Connor McDavid gesagt. Es ist ein Pillow-Fight, die Division. Und zwar geht es natürlich in dem Fall um die Pacific Division in der NHL. Und da gab es tatsächlich am vergangenen Wochenende eine ganz besondere Situation. Und zwar war das genauer genommen am Freitag. Und da gab es die Ergebnisse. Und zwar gab es ein 3-1 für Nashville gegen Seattle, ein 4-0 für Florida in Edmonton, ein 6-2 für Tampa Bay in Vancouver. Nashville war auch, Entschuldigung. Utah hat in Vegas 4-0 gewonnen und Buffalo hat in San Jose mit 5:0 gewonnen. Dazu haben die Philadelphia Flyers noch mit 4:3 nach Shootout gegen die Los Angeles Kings gewonnen. Was heißt das? Wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, dann habt ihr gemerkt, Seattle, Edmonton, Vancouver, Vegas, San Jose und Los Angeles, das sind alles Teams aus der Pacific Division und 5 davon haben mit mehreren Toren Unterschied verloren. Also da ein absolut schwarzer Spieltag sozusagen für die Pacific, aber das ist ein Thema, was sich komplett durch die Saison durchzieht und McDavid hat eben dann auch wieder in einer Media Session gesagt, dass das eine Kissenschlacht ist, dieses Rennen um die Playoff-Plätze und ich hatte das ja auch in der letzten Folge so ein bisschen durchgespielt, wie viele Siege und Punkte denn die Edmonton Oilers bräuchten, um sich denn zu qualifizieren. Da muss ich allerdings zugeben, dass ich da nicht im Hinterkopf hatte, dass die Division komplett einbricht, also dass im Grunde gar keiner mehr wirklich vernünftiges Eishockey spielt. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Da sind ja auch 3, die vorne sind in der Qualifikation für die Playoffs. Das liegt allerdings am absolut schlechten Modus der NHL. Übrigens damals Side Note, auch da gab es wieder Themen rund um das General Managers Meeting mit Gary Bettman. Gary Bettman ist aus keinem sinnvollen Grund, der nachvollziehbar ist, ein absoluter Verfechter des aktuellen Playoffs-Formats der NHL. Er sagt, die erste Runde der NHL-Playoffs ist die beste Runde in allen Sportarten. Das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber was ich weiß ist, dass es einfach schlecht für den Sport ist, wenn man zum Beispiel in diesem Jahr 2 der besten 3 Teams der Liga direkt mal nach 2 Runden eliminiert hat, dass es schlecht für den Sport ist, wenn, wie das in den letzten Jahren war, viele der Conference Finals einfach einseitig sind. Es gab Sweeps ganz viele, es gab nur 5 Spiele. Es war relativ selten so, dass ein Conference Final sehr, sehr eng war und dass es kein Effekt, nur dadurch, dass eben die Teams kaputt sind, sondern das ist auch ein Effekt, weil teilweise Teams gar nicht die Chance haben, in dieses Konferenzfinale zu kommen, weil sie vorher eben entsprechend gegen sehr, sehr gute Teams spielen müssen. Das haben wir die letzten Jahre in gewissem Verhältnis gehabt. Das haben wir dieses Jahr sehr, sehr extrem, komme ich gleich noch zu. Und die Pacific ist eben ein absolutes Negativbeispiel dafür. Und wenn ich das Ganze einfach nur mal kurz euch darlege, die NHL Standings, die sind im Moment so, wenn man sich die Liga insgesamt anschaut, dann sind von den besten 6 Mannschaften 3 in der Central. Das sind Colorado und Dallas. Das sind übrigens, hatte ich vorhin schon angedeutet, die beiden ersten Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert haben. Colorado, Dallas und Minnesota sind 3 der ersten 6 Teams. Die spielen alle in einer Division. Da wissen wir jetzt schon, dass 2 davon raus sind vor dem Conference-Finale. Das sind 3 der 6 besten Teams der Liga, die sind raus vorm Conference-Finale. 2 davon, also automatisch, ohne dass in irgendeiner Form die eine Chance haben, da anders zu spielen über Reseeding und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass von den ersten 13 Mannschaften, wenn man das Ganze weiterzieht, dann plötzlich 10 aus der Eastern Conference kommen. Das heißt, im Grunde ist im Westen nur die Spitze der Central Division konkurrenzfähig. Alle anderen, mit ein bisschen Abstrichen bei den anderen Teams in der Central, sind nicht so gut wie die Teams im Osten. Und in der Pacific ist es eben wirklich aktuell so, dass das Ganze sehr, sehr schleppend ist, dass da die Teams wenig gewinnen. Anaheim hat, nur noch mal, um das deutlich zu machen, Anaheim hat aktuell 84 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt und wenn ich auf den Ligastand gucke, dann gibt es da zum Beispiel die Detroit Red Wings und wenn ich die Detroit Red Wings in der Eastern Conference betrachte, dann sind die nicht in den Playoffs. Das heißt, Detroit hat 84 Punkte, würde die Playoffs verpassen, Anaheim hat 84 Punkte und gewinnt die Division. Jetzt bin ich kein Verfechter davon zu sagen, man sollte 1 bis 16 die Teams setzen. Also was heißt 1 bis 16? Man würde das Team, was die beste Bilanz der Liga hat, gegen das schlechteste Team setzen, was sich für die Playoffs qualifiziert. Das möchte ich schon nicht, weil man dann natürlich direkt am Anfang den Reisestress hat. Aber zumindest ein 1 bis 8 Seeding fände ich schon ganz sinnvoll. Und wenn dann eben mal zufälligerweise aus einer Division nur zwei Teams oder von mir aus im Extremfall auch nur ein Team reinkommt in die Playoffs, dann ist das eben so. Aber dann habe ich sichergestellt, dass ich die 8 besten Mannschaften jeder Conference da habe. Und das wäre für mich das beste Beispiel. An der Stelle übrigens mal auch die Frage an euch. Gerne eure Meinung auch kundtun. Vielleicht sagt ihr ja auch, naja, Moment mal, ich finde das geil. Zum Beispiel die Anaheim Ducks profitieren jetzt in der Pacific davon. Die haben scheinbar einen leichten Weg. Oder auch Edmonton. Ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, klar sind die jetzt die beiden letzten Jahre ins Stanley Cup-Finale gekommen. Und ich will auch nicht sagen, dass das anders nicht passiert wäre. Aber sie haben schon auch davon profitiert, dass sie eben nicht gegen Dallas spielen mussten, dass sie nicht gegen Colorado spielen mussten. Und dieses Jahr könnten sie auch davon profitieren, dass sie zum Beispiel auch Minnesota aus dem Weg gehen können. Und ich weiß nicht, was in Vegas los ist, aber wie ein Eishockey-Team, was Spiele gewinnt, sehen die auch nicht aus. Auch nochmal diese ganzen Bilanzen, das ist alles dermaßen geschönt. Vegas hat 32 Siege, steht hier. Und wenn man dann eben danach das Ganze richtig zusammenrechnet, dann haben sie 40 Niederlagen, weil sie die Overtime-Losses mit noch dabei haben. Da sind zwei extra Punkte, aber es sind 40 Spiele, die sie verloren haben. Nur 32 Spiele gewonnen. Und ja, weiß ich nicht, ob man da dann noch von einem Spitzenteam sprechen kann. Aber das einfach auch nochmal zu dem Punkt und zurückkehren zu den Edmonton Oilers. Leon Dreisaitl fehlt ihnen natürlich und wenn McDavid keine Supernacht hat, dann verlieren sie eben Spiele. Auf der anderen Seite musst du da sagen, dadurch, dass die anderen auch nicht gut sind, scheint es zumindest so zu sein, dass sie nicht in Gefahr geraten, aus den Playoffs zu rutschen. Dann haben sie auch noch den Vorteil, dadurch, dass drei Teams aus einer Division garantiert auf 1, 2, 3 stehen, können sie auch nicht aus diesem 1, 2, 3 Seeding rausrutschen. Was meine ich damit? Zum Beispiel sind aktuell die Nashville Predators sehr, sehr gut drauf. Die haben 77 Punkte, die Oilers 79. Wenn Nashville jetzt mehr Punkte hätte als Edmonton, würden sie Edmonton trotzdem nicht überholen. Also wenn die beiden Wildcard-Plätze aus der Central, nehmen wir mal an, am Ende der Saison hat, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Edmonton hat am Ende der Saison 90 Punkte. Und Utah und Nashville, die sind aktuell auf dem Wildcard-Platz, die haben beide 92 Punkte. Dann würden die trotzdem nicht vor Edmonton platziert sein, weil Edmonton eines der drei besten Teams in der Pacific Division wäre und dementsprechend dann auch dort bleibt in dieser Division-Bubble und in diesem Division-Teil des Brackets. Also das ist eben auch eine Folge dieses sehr, sehr schlechten Modus, den die NHL da hat. Zum Beispiel auch ein Punkt: Utah aktuell ist das erste Wildcard-Team. Die haben eine Tordifferenz von plus 22. In der Pacific hat einzig Edmonton ein Torverhältnis von plus 4. Alle anderen haben entweder neutral oder ein negatives Torverhältnis. Also Anaheim ist an 1 mit einem negativen Torverhältnis. Zwar nur minus 5, aber trotzdem, die gesamte Pacific Division hat ein absolut negatives Torverhältnis. Also das ist unfassbar, wie schlecht das ist. Natürlich liegt das auch daran, dass du hinten zum Beispiel dann Vancouver hast mit minus 80. Aber trotzdem ist das insgesamt dermaßen schlecht, was die dort eben als Division aufs Eis bringen. Das ist schon ja irgendwo so ein bisschen comichaft, dass eben diese Division dann doch drei Teams bekommt und dazu noch eben auch Heimrecht in diesen Serien. Auch das ist ja ein Fall. Theoretisch könnten wir auch das Konstrukt haben, dass beide Wildcard-Mannschaften mehr Punkte haben als die Nummer 1 der Pacific und trotzdem hätte die Nummer 1 der Pacific in der Serie dann eben entsprechend Heimrecht. Also auch das ist ja, ja sehr, sehr komisch, was die NHL an der Stelle dann eben macht. Ich schwenke mal zurück zum Thema Jubiläen und es gab nicht nur Jubiläen, was Punkte betrifft bei Spielern, sondern es gab auch ein Jubiläum bzw. ein Meilenstein bei den Coaches und zwar hat Paul Maurice als zweiter Coach in der Geschichte der NHL 2000 Spiele hinter der Bande als Head Coach absolviert. Der erste, der das Ganze geschafft hat, ist Scotty Bowman, der hat 2141 Partien gecoacht und Paul Maurice hat jetzt eben genau 2000, er hat gecoacht bei Hartford, Carolina, Toronto, Winnipeg und den Florida Panthers. Und es wird demnächst dann so sein, dass ihm wahrscheinlich Lindy Ruff folgen wird, der ja bei Buffalo fester im Sattel sitzt denn je, heißeste Team immer noch der Liga. Und Joel Quenneville, der könnte nächstes Jahr dann irgendwann, glaube ich, oder übernächstes Jahr folgen. Die sind beide relativ nah dran, auch an der 2000er-Marke. Also Paul Maurice, der zweite Coach, der 2000 Spiele hinter der Bande eben absolviert hat. Tja, und Florida ist ein gutes, beziehungsweise in dem Fall jetzt ein schlechtes Stichwort, denn wir hatten die nächste Sperre, wir hatten den nächsten Dirty Play, und zwar im Spiel der Panthers gegen die Calgary Flames. Da war es so, dass AJ Greer in einem Zweikampf war mit Connor Zary, und da war es so, ja, Zary ist reingeskated in die offensive Zone aus Sicht der Calgary Flames. Und Greer ist neben ihm, hakt dann mit dem Schläger. Der Schiedsrichter zeigt eine Strafe an, wegen Hakens schon. Und Zary gerät auch so ein bisschen aus der Balance, kommt dann aber wieder auf die Schlittschuhe, also fällt nicht direkt hin, skatet dann Richtung Bande, weil der Puck auch in die Richtung geht. Und die ganze Zeit, es ist eigentlich dann auch ein Play, der nicht so megamäßig schwierig ist. Die ganze Zeit sieht Greer die Rückennummer von Zary und checkt ihn dann ja im Prinzip so 4-5 Meter vor der Bande von hinten in den Rücken, und Zary fällt dann nach vorne, fällt nach unten und knallt mit dem Kopf zuerst gegen die Bande. Absoluter Dirty Play, eine der gefährlichsten Aktionen, die du überhaupt im Eishockey machen kannst. Ich habe das auch schon bei anderen Aktionen ähnlicher Art gesagt. Das ist eben etwas, wo du jemanden den Nacken brechen kannst, wo du dafür sorgen kannst, dass derjenige in den Rollstuhl kommt und seine Karriere beenden muss und ja im Prinzip kein normales Leben mehr führen kann. Und ja, hat nichts zu suchen auf der Eisfläche. Und ja, das Entstehen dieses Plays erkläre ich mir auch so ein bisschen dadurch, dass Greer da sieht, okay, jetzt habe ich eine Strafe und dann ist auch egal, dann kann ich den ja noch so ein bisschen in die Bande reinhauen. Also er guckt auch genau auf den Schiedsrichter, sieht dann, muss ja auch mitbekommen, dass er da schon eine Strafe bekommen hat, und checkt dann eben seinen Gegenspieler dort aus einer gefährlichen Position in die Bande. Das wurde als Boarding gewertet. Es gab dann auch relativ schnell wieder die Bekanntgabe, wie immer beim Department of Player Safety in letzter Zeit, dass es einen Phone Call gibt. Wenn ihr letztes Mal oder in den letzten Folgen mit zugehört habt, dann wisst ihr, Phone Call heißt, es kann nicht mehr als 5 Spiele Sperre geben in dem Fall. Und am Ende waren es dann 3 Spiele Sperre für Greer. Ich muss halt einfach sagen, es kam für mich nicht mehr wirklich überraschend. Natürlich kannst du jetzt sagen, naja, Greer hatte zum Beispiel 2023 jetzt auch schon mal eine Sperre, also ist auch wieder ein Repeat Offender, wobei man da ja auch sagen muss, da sind sie ja mittlerweile auch wohl so, dass eines der Argumente bei Radko Gudas war, dass die letzte Strafe, wo er gesperrt wurde, schon relativ lange her ist, wo ich dann immer sage, ja und? Also was ist jetzt daran, wenn ich dann 5 Jahre keinen ins Gesicht gecheckt habe oder dem ich das Knie zerstört habe, dann habe ich wieder eine weiße Weste. Also das ist auch für mich ein Nullargument. Wie gesagt, Greer ist ein Repeat-Offender. Die letzte Strafe war aus 2023. Da hat er jemanden einfach ins Gesicht gecheckt bei einem Cross-Check. In diesem Fall kam aber jetzt diese Sperre von 3 Spielen für mich nicht überraschend, weil ich einfach immer wieder zurückkehre zu dem Play, den es in den Playoffs gab, damals zwischen den Seattle Kraken und der Colorado Avalanche. Wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, das war Jordan Eberle gegen Andrew Cogliano. Einfach bei YouTube angeben, ich habe jetzt auch keine Lust, das Ganze unten zu verlinken, einfach bei YouTube Eberle Hit on Cogliano eingeben, dann seht ihr das Ganze. Das ist ein Hit gewesen, wo Eberle Anlauf nimmt, wo Cogliano ruhig vor der Bande steht. Also in diesem Fall ist es ja so, dass Zary noch skatet und selber quasi sich in die Richtung bewegt. Also der eigentliche Impact ist, oder beziehungsweise die Beschleunigung ist da gar nicht so groß, also nicht von null auf irgendwas, sondern seine Geschwindigkeit wird etwas erhöht. In dem Fall von Cogliano ist es dann so, er wird voll gegen die Bande gecheckt, und da war es dann tatsächlich so, dass der Nacken gebrochen war, dass da ein Wirbel gebrochen war. Zum Glück nichts Schlimmeres dabei dann an Spätfolgen entstanden ist. Aber da gab es dann tatsächlich in dem Spiel 2 Minuten und danach nichts. Und ich meine, wenn das der Maßstab ist, und das ist ja wirklich nicht lange her, 2023, dann muss man eben sagen, wenn ich einem Spieler wirklich den Nacken breche und dafür bekomme ich, klar, in den Playoffs, aber trotzdem gar keine Sperre, dann sind diese 3 Spiele Sperre jetzt für Greer ja schon ein Riesenfortschritt vom Department of Player Safety. Und ansonsten, es gab so viele Leute, die geschrieben haben, Spieler, die selbst betroffen waren, Spieler, die selbst dann auch eben jetzt Spätfolgen haben, im Rollstuhl sitzen und so weiter und so weiter. Es ist der Liga in diesem Fall vollkommen egal. Und ich muss auch wirklich da noch einen weiteren Bogen spannen. Es ist auch der Spielergewerkschaft vollkommen egal. Denn das müssen wir uns ja auch verinnerlichen. Es sind ja immer zwei Spieler betroffen. Und in dem Fall ist es ja so, dass der Spieler, der in die Bande gecheckt wird, der wird nicht vertreten von niemandem. Dessen Rechte sind vollkommen wertlos in dem Fall. Da ist es einfach so, der wird halt gecheckt, kommt in die Bande rein und Punkt. So, und das Einzige, was jetzt wieder passiert ist, Department of Player Safety hatte wieder keinen Mut, da eine lange Sperre auszusprechen, weil sie wissen, wenn sie das machen, dann wird die Spielergewerkschaft garantiert, und da gibt es keinen Spielraum, weil sie es garantiert machen, Veto einlegen, wenn sie jetzt beispielsweise 8-Spiele-Sperre dort ausgesprochen hätten, dann hätte die NHLPA ein Veto eingelegt, weil sie eben den Spieler immer vertreten, der der Aggressor ist, der derjenige ist, der die Regeln überschreitet. Der wird immer gehegt, gepflegt, betreut, und für den wird gesorgt, dass er eben entsprechend weniger Geld dann verliert und weniger Spiele draußen ist. Und der, der verletzt ist, dessen Knie kaputt ist, wie im Fall von Matthews, dessen dessen Nacken kaputt ist, wie im Fall von Cogliano und in diesem Fall dann von Zeri einfach nur Glück hat, der wird nicht vertreten. So muss man das sehen, und da muss man auch ganz klar und hart sagen, das ist die Spielergewerkschaft zu einem sehr, sehr großen Anteil, genauso wie eben dann die Liga über das Department of Player Safety, und da müssen sich alle Beteiligten an die eigene Nase fassen. Wie gesagt, im Grunde kannst du nur darauf warten, dass irgendwann wirklich mal was Schlimmes passiert und jemand dann eben entsprechend nicht mehr spielen kann. Ist vielleicht sogar noch der Glücksfall. Es gibt eben auch wesentlich drastischere Szenarien und Folgen eines solchen Checks. Also für mich absolut daneben wieder die Strafe und vollkommen unverständlich an der Stelle. Aber ja, das war dann auch nicht das Einzige. Es gab auch wieder noch mal ein paar Situationen mit Goalie-Interference, wo man im Prinzip auch mittlerweile eine Münze werfen kann, was das ganze Thema betrifft. Auch da ist es so, dass ja da überhaupt nicht mehr richtig klar ist, was jetzt was ist. Welche Situation ist Goalie-Interference, welche ist keine Goalie-Interference? Sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich bin mal gespannt, wie viele Spiele ich in den Playoffs kommentieren darf und in welchen ich dann diese Szenen habe und im Grunde dann sagen muss, ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was der Maßstab sein soll für Torwartbehinderung. Also das ist einfach auch ein Thema, wo die Liga sich keinen Gefallen damit tut, einfach nur irgendwelche Wischiwaschi-Entscheidungen zu treffen. Da werden dann Spieler in Torhüter reingecheckt. Das ist dann keine Goalie-Interference. In anderen Fällen gibt es dann Spieldauerstrafen. Gibt es Kontakt beim Torhüter, ist es wieder trotzdem ein Tor. Dann gibt es Kontakt, obwohl der Abwehrspieler dafür gesorgt hat. Dann ist es kein Tor. Also es ist ganz komisch und kaum zu beurteilen in irgendeiner Form. Also ja, auch sehr, sehr schwierig, das Thema an der Stelle. Ja, aber ansonsten vielleicht noch mit einem schönen Thema enden. Es gibt auch jetzt immer noch Debütanten in der NHL. Das sind zum Beispiel Spieler, die aus Europa rüberkommen nach Nordamerika. In diesem Fall war das Anton Frondell, der von den Chicago Blackhawks an Position 3 gepickt wurde im letzten Draftpick. Der hat bei Djurgården gespielt. In der Svenska Hockey Liga durfte ich eben auch schon ein paar Mal kommentieren. In der Spielzeit hatte ich auch schon ein, zwei Mal darüber berichtet, dass der mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und Djurgården ist jetzt raus im Achtelfinale Pre-Playoffs in der Svenska Hockey Liga, und Frondell ist jetzt in die NHL gekommen, hat sein erstes Spiel absolviert. Connor Bedard hat ihn auch direkt das erste Face-Off nehmen lassen. Das hat er verloren, aber er hat zumindest einen Assist auch schon gehabt. Wird wahrscheinlich demnächst auch dann vielleicht sein erstes Tor schießen können. Und auch das ist ja dann immer sehr, sehr positiv, auch zu sehen, wie aufgeregt, wie erfreut die Spieler sind. Es wird einige Akteure geben, die jetzt aus den College-Teams vielleicht dann auch hochkommen in die NHL, die eben entsprechend da dann auch noch Debüts geben werden. Also auch das ist jetzt eine ganz interessante Phase kurz vor Saisonende, dass da eben entsprechend auch Teams dann noch neue Akteure haben, obwohl natürlich sowas wie Free Agency und Trade Deadline an der Stelle schon komplett durch ist. Das sind die News, die ich jetzt hier bei mir auf dem Zettel habe. Ihr wisst, wie immer, wenn ihr Themen habt, die ich vergessen habe, dann meldet euch bitte, sagt Bescheid, schreibt mir, gebt mir Feedback. Auch das war ja in den letzten Wochen so. Auch das Feedback zum Beispiel zum Hockey Day in Germany in Düsseldorf. Sehr, sehr gerne euer Feedback zur Global Series. Findet ihr die Teams toll? Einige haben auch schon geschrieben nach Helsinki, da wollen sie hin. Also auch da sehr, sehr gerne sich bei mir melden entsprechend und dann versuche ich das Ganze auch mit in der Sendung zu erwähnen. Und dann zum Schluss der Sendung auch noch ja, mein Spiel der Woche, hätte ich fast gesagt, aber ich hätte einfach jetzt auch an der Stelle erwähnt, mein Abend der Woche, und zwar wird das sein der Samstag, der 28. März. Und zum einen ist das der letzte Tag, an dem wir in dieser Saison nur 5 Stunden Zeitdifferenz zur East Coast haben in Nordamerika. Warum ist das so? Weil es immer im März und im November aufgrund der Zeitumstellung ein paar Wochen gibt, wo die Zeitdifferenz 1 Stunde kürzer ist, weil die Amerikaner immer Anfang März und Anfang November ihre Zeitumstellung haben und bei uns ist das ja immer etwas anders terminiert, Ende März und dann Ende Oktober, wenn ich mich da nicht irre, und dementsprechend haben wir da immer so einen kleines Zeitfenster, wo es dann zumindest zur Ostküste nur 5 Stunden Zeitunterschied sind. Am Samstag sei erwähnt, es gibt, finde ich, ein paar richtig, richtig interessante Partien, eben auch mit vielleicht drastischen Auswirkungen auf die Seedings und auf mögliche Playoff-Qualifikationen, auf mögliche Titel in den Divisions. Es beginnt um 18 Uhr mit der Partie der Ottawa Senators beim Tampa Bay Lightning. Florida gegen New York gibt es auch um 18 Uhr, aber die sind zumindest nicht im Playoff-Rennen, die Florida Panthers. Dann geht es weiter um 20.30 Uhr, Primetime Germany. Ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel wird bei Sky übertragen und kommentiert. Die Anaheim Ducks bei den Edmonton Oilers. Da geht es um die Spitze der Pacific Division. Dann folgt Minnesota in Boston um 22 Uhr und um 22 Uhr ebenfalls Dallas in Pittsburgh. Dazu dann noch San Jose in Columbus, gibt auch noch New Jersey gegen Carolina, und die Seattle Kraken bei den Buffalo Sabres um 22.30 Uhr. Also es sind insgesamt 2, 4, 6, 8 Partien, die zwischen 18 Uhr und 22.30 Uhr deutscher Zeit beginnen. Also da solltet ihr euch wirklich nichts vornehmen, ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, beiseite legen und dann entsprechend Sky, DAZN, je nachdem, wie auch immer ihr das dann verteilt, über den Ligapass oder über das Abo, dann entsprechend auf die Bildschirme, auf den Bildschirm, wie auch immer ihr das dann gestalten könnt, bringt. Das wird ein Eishockey-Samstagabend, wo ihr viel, viel NHL schauen könnt. Das also der TV-Hinweis, nicht auf ein Spiel, sondern auf einen Abend. Und damit würde ich für heute sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.